Darf man Fliegen töten? Albert Schweitzer und die Ehrfurcht vor dem Leben von Volkmar Hamp. Darf man Fliegen töten? Blöde Frage, oder? Jeder von uns hat doch schon mal eine Fliege erschlagen. Oder eine Mücke, eine Spinne, eine Wespe. Und was ist mit Hühnern, Schweinen, Rindern? Die töten wir in aller Regel nicht selbst, sondern lassen das von anderen erledigen, aber anschließend essen wir sie, wenn wir uns nicht vegetarisch oder vegan ernähren. Und wie steht es mit Hunden, Katzen, Meerschweinchen? Nein, die nicht. Das sind doch Haus- und Kuscheltiere. Obwohl, in China sagt man, essen sie Hunde. Und in Lateinamerika Meerschweinchen. Darf man Fliegen töten? Vielleicht doch keine so blöde Frage. Albert Schweitzer. Einer, der sich diese Frage gestellt hat, war der Theologe, Philosoph und Arzt Albert Schweitzer, 1875 bis 1965. Schweitzer wurde am 14. Januar 1875 in Kaisersberg im Oberelsass als Sohn eines Pfarrers geboren. Er studierte Theologie und Philosophie in Straßburg, Paris und Berlin. 1899 wurde er mit einer Arbeit über die Religionsphilosophie Immanuel Kants zum Doktor der Philosophie promoviert, ein Jahr später mit einer Arbeit über das Abendmahl zum Doktor der Theologie. 1902 reichte er an der Evangelisch-Theologischen Fakultät in Straßburg seine Habilitationsschrift über das Messianitäts- und Leidensgeheimnis Jesu ein. Nebenbei betätigte Schweitzer sich als Musiker und Musikwissenschaftler. Er spielte hervorragend Orgel und schrieb ein vielbeachtetes Buch über Johann Sebastian Bach. Obwohl ihm eine glänzende akademische Karriere offenstand, beschloss Schweitzer 1905 als 30-Jähriger noch einmal etwas vollkommen Neues anzufangen und Medizin zu studieren. 1913 beendete er auch dieses Studium mit der Promotion zum Doktor Med, um anschließend in Lambarene im heutigen Gabun in Zentralafrika für eine Pariser Missionsgesellschaft ein Urwaldhospital aufzubauen und zu leiten. Hier lebte und arbeitete Schweitzer, mit einigen längeren Unterbrechungen vor allem durch die beiden Weltkriege, bis zu seinem Tod am 4. September 1965. Als Theologe wurde Schweitzer hauptsächlich durch seine Geschichte der Leben-Jesu-Forschung bekannt, sowie durch ein auch heute noch lesenswertes Buch über die Mystik des Apostel Paulus. In der Philosophie ist sein Name mit der Idee der Ehrfurcht vor dem Leben verknüpft, einer Idee, die tief in Schweitzers Biografie verwurzelt ist. Ehrfurcht vor dem Leben. Von meiner frühesten Jugend an, schreibt Schweitzer gegen Ende seines Lebens, fühlte ich mich genötigt, Mitleid mit den Tieren zu haben. Ganz unfassbar erschien mir, schon ehe ich in die Schule ging, dass ich in meinem Abendgebet nur für die Menschen beten sollte. Darum, wenn meine Mutter mit mir gebetet und mir den Gute-Nacht-Kuss gegeben hatte, betete ich heimlich ein von mir selbst verfasstes Zusatzgebet für alle lebendigen Wesen. Es lautete: Lieber Gott, schütze und segne alles, was Odem hat, bewahre es vor allem Übel und lass es ruhig schlafen. Schweitzer, Ehrfurcht vor dem Leben. Bekannt ist auch die Geschichte von der Vogeljagd, bei der der 7- oder 8-jährige Albert die Singvögel in den Weinbergen seiner elsässischen Heimat aufscheuchte, um sie vor der Steinschleuder seines Freundes Heinrich Bräsch zu retten. Dieses Gefühl der Verbundenheit mit der nichtmenschlichen Kreatur bringt Schweitzer 1915 auf den philosophischen Begriff der Ehrfurcht vor dem Leben. Während er sich bei einer abendlichen Flussfahrt auf dem Ogowe River in Äquatorialafrika mit Vorarbeiten für ein Buch zum Thema Kultur und Ethik herumschlägt, beobachtet er geistesabwesend Nilpferde auf einer Sandbank im Fluss. Da kam ich, so schreibt er später, in meiner großen Müdigkeit und Verzagtheit plötzlich auf das Wort Ehrfurcht vor dem Leben, das ich, soviel ich weiß, nie gehört und nie gelesen hatte. Dieses Wort wird für Schweitzer zu einer Art Offenbarung. Ihm geht auf, dass eine Ethik, die sich nur mit dem Verhältnis der Menschen untereinander beschäftigt, unvollständig und kraftlos ist. Der Mensch ist Leben, das Leben will, inmitten von Leben, das Leben will. Und weil er im Gegensatz zur nichtmenschlichen Kreatur dazu in der Lage ist, dies zu erkennen und darüber nachzudenken, hat er eine geradezu grenzenlose Verantwortung gegenüber allem anderen, was lebt. Das Prinzip der Verantwortung. Schweizer ist sich natürlich bewusst, dass er hier ein Kulturprinzip beschreibt, kein Naturprinzip. Schon in einer Predigt vom 23. Februar 1919, in der er seine neuen Gedanken zur Ethik zum ersten Mal öffentlich darlegt, stellt er fest, dass die Natur keine Ehrfurcht vor dem Leben kennt. Sie bringt tausendfältig Leben hervor in der sinnvollsten Weise und zerstört es tausendfältig in der sinnlosesten Weise. Der große Wille zum Leben, der die Natur erhält, ist in rätselhafter Selbstentzweiung mit sich selbst. Die Wesen leben auf Kosten des Lebens anderer Wesen. Die Natur lässt sie die furchtbarsten Grausamkeiten begehen. Im Blick auf den in der Natur angeblich vorherrschenden Kampf ums Dasein ist Schweizer also Darwinist, auch wenn er, wie die meisten Darwinisten seiner Zeit, Darwin selbst hier nicht ganz richtig versteht. Der hatte, wenn er vom Struggle for Life of Existence sprach, nämlich durchaus auch symbiotische, kooperative und altruistische Überlebensstrategien im Blick, nicht nur den brutalen Kampf ums Überleben. Der Übertragung solcher missverstandenen darwinistischen Kategorien auf die Welt des Sozialen, dem sogenannten Sozialdarwinismus, setzt Schweizer seine Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben entgegen. Weil der Mensch, anders als die Tiere, in der Lage ist, den Lebenswillen anderer Lebewesen zu erkennen, muss er ihn auch angemessen berücksichtigen. Je mehr Vernunft und Einsicht ein Lebewesen hat, umso größer ist auch seine Verantwortung. Ethik, schreibt Schweizer, besteht darin, dass ich die Nötigung erlebe, allem Willen zum Leben die gleiche Ehrfurcht vor dem Leben entgegenzubringen wie dem eigenen. Damit ist das denknotwendige Grundprinzip des Sittlichen gegeben. Gut ist, Leben erhalten und Leben fördern. Böse ist, Leben vernichten und Leben hemmen. Praktische Konsequenzen. Doch was bedeutet das praktisch? Wie sieht ein Verhalten aus, das von der Ehrfurcht vor dem Leben geprägt ist? Schweizers Antwort auf diese Frage ist einfach. Leben zu nehmen ist nur dann erlaubt, wo es notwendig ist, nicht aber, wenn es unnötig ist. Der Landmann, der auf seiner Wiese 1000 Blumen zur Nahrung für seine Kühe hingemäht hat, sagt Schweizer, soll sich hüten, auf dem Heimweg in geistlosem Zeitvertreib eine Blume am Rande der Landstraße zu köpfen, denn damit vergeht er sich am Leben, ohne unter der Gewalt der Notwendigkeit zu stehen. Moralisch legitim ist also, was aus Notwendigkeit geschieht. Wenn diese Notwendigkeit nicht begründet werden kann, verdient alles Leben uneingeschränkt Sympathie, Respekt und Mitleid. Doch das ist nicht ganz so einfach, wie es klingt. Denn wo fängt Notwendigkeit an und wo hört sie auf? Darf ich ein Tier nur schlachten, zubereiten und essen, wenn ich ansonsten verhungern würde und nicht, weil es mir schmeckt? Darf ich eine Mücke, die mich sticht, nur erschlagen, wenn die Gefahr besteht, mit einer tödlichen Krankheit infiziert zu werden und nicht, wenn sie mich nervt? Schweizers eigenes Verhalten war hier durchaus widersprüchlich. So gibt es auf der einen Seite schöne Geschichten darüber, dass er eine Ameisenstraße auf seinem Schreibtisch duldete und die Manuskripte seiner Bücher an Wäscheleinen aufhing, um sie vor Tieren zu schützen. Auf der anderen Seite hatte er aber kein Problem damit, die Greifvögel zu erschießen, die sich den Nestern der Webervögel vor seinem Haus näherten, um diese auszuplündern. Das Leid der Webervögel, so erklärte er, gebe ihm das Recht dazu. Doch wieso das Überleben der einen Vögel wichtiger sein sollte als das der anderen, erklärte er nicht. Kriterien und Entscheidungshilfen für die praktische Umsetzung des Gedankens von der Ehrfurcht vor dem Leben hatte Schweizer für den dritten Teil seiner umfangreichen Kulturphilosophie angekündigt. Doch der wurde leider nie geschrieben. Vielleicht ist das einer der Gründe, warum Schweizer in Kirche, Theologie und Philosophie immer ein Außenseiter blieb. Doch es gibt sicher auch noch andere, wesentlichere. Der Philosoph Richard David Precht schreibt dazu, Kaum ein christlicher Würdenträger möchte sich von dem Elsässer die Leviten lesen lassen und sich anhören, der Wert des tierischen Lebens sei dem des Menschen keineswegs untergeordnet. Bis heute findet Schweizers Ehrfurcht vor dem Leben wenig Resonanz in der Amtskirche. Sie ist allenfalls gut genug für einen Kalenderspruch mit Sonnenuntergang oder als Anekdote im Konfirmandenunterricht. Schweizer setzte eine Messlatte, unter der ein normaler Mensch nur darunter herschreiten kann. Kaum ein Pfarrer ermahnte daraufhin seine Gemeinde, nicht absichtlich einen Grashalm zu knicken oder ein Blatt abzupflücken. Schweizer heute. Inzwischen ist Schweizers Idee von der Ehrfurcht vor dem Leben seit fast 100 Jahren in der Welt. Und natürlich war diese Idee auch vor 100 Jahren nicht gänzlich neu. Sie hat vielfältige Wurzeln, zum Beispiel in der biblischen Schöpfungstheologie sowie in der griechischen und in der fernöstlichen Philosophie. Aber vielleicht war es nie so nötig wie heute, diese Idee wieder neu zu entdecken. In einer Zeit, in der die Menschheit im Begriff steht, sich abzuschaffen, könnte die Besinnung auf Schweizers Gedanken von der Ehrfurcht vor dem Leben ein wichtiger Impuls sein, dieses Schicksal vielleicht doch noch abzuwenden. Als Primat, der Erste der Schöpfung, wie sich Homo sapiens einst selbst definierte, stünde es ihm gewiss gut zu Gesicht, auch die Verantwortung eines Primaten zu übernehmen, als Herrscher des Planeten zugleich dessen Beschützer zu sein.